Da fällt mir immer wieder der Satz ein von meinem ehemaligen Schulleiter, der gesagt hat, das Beamtentum ist wunderbar, solange alles glatt läuft, vor allen Dingen auch im Privatleben. Wenn sich etwas ändert, dann kann es ein unbequemes, enges Korsett werden.
Es war einmal eine Lehrerin. Ein Podcast über wahre Geschichten aus dem Schulalltag, ein reformbedürftiges Schulsystem und ein Blick hinter die Kulissen. Hallo ihr Lieben, ja, Freitag, Podcast-Zeit und wie ihr hört, ich bin ein wenig verschnupft, in meinem letzten Podcast noch groß rumgetönt, boah, ich war das letzte Mal im September krank, ja, genau, da zu Wiesen, ne? Jetzt hat mich der Karneval geschafft, also Großveranstaltungen sind irgendwie noch nicht ganz so mein Ding, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, ihr seht es mir nach, ich wollte die Folge jetzt trotzdem passend aufnehmen und ihr versteht mich trotzdem, auch wenn ich ein wenig nasal klinge, ich denke, das ist in Ordnung. In meiner letzten Folge habe ich ganz ausführlich darüber gesprochen, wie sich mein Leben seit meinem Ausstieg vor circa einem halben Jahr verändert hat. Und einer der Punkte, die ich da angeführt habe, war unter anderem auch das Beamtentum. Und da werde ich jetzt heute in der Folge einmal ganz ausführlich drüber sprechen. Ich habe dazu einen Gast eingeladen, dazu gleich mehr. Das Thema Beamtentum ist ja jetzt gerade auch in der Politik wieder heiß diskutiert. Der sächsische Kultusminister Konrad Clemens von der CDU hat das Thema gerade wieder auf den Tisch gebracht. Und zwar plädiert er dafür, deutschlandweit das Beamtentum für Lehrkräfte abzuschaffen, einfach aus Kostengründen, um die Rentenkasse aufzufüllen. Und ja, einfach wirklich gerade ein brisantes und spannendes Thema. Mein Gast ist ein ehemaliger Studienkollege von mir, der tatsächlich über den Podcast wieder auf mich aufmerksam geworden ist. Und der liebe Jan und ich sind jetzt seit etwas längerer Zeit wieder im Austausch und haben uns ein paar Sprachnachrichten hin und her geschickt und einfach gemerkt, dass wir ähnliche Ansichten haben, was das Beamtentum angeht und auch was ja generell das Schulsystem angeht und dass wir ein ähnliches Schicksal teilen, gerade was Probleme mit dem Beamtentum und dem Bundeslandwechsel angeht. Und ja, wir haben uns dann überlegt, dass wir das Ganze irgendwie mal in einem anderen Rahmen als WhatsApp-Sprachnachrichten besprechen wollen. Und so ist der Hintergrund für diese Podcast-Folge entstanden. Genau. Ich würde sagen, bevor wir hier noch mehr Zeit verlieren, gehen wir jetzt einfach mal rein. Hallo lieber Jan, schön, dass du heute da bist.
Ja, hallo liebe Jana, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute, dein Gast sein zu dürfen.
Ja, wir haben ja schon im Vorfeld so ein paar Sprachnachrichten ausgetauscht und uns da teilweise auch wirklich so ein bisschen in Rage geredet, würde ich sagen. Also sind von Höcksken auf Stöcksken gekommen und haben irgendwie gemerkt, dass das Thema total vielseitig ist und dass wir da auch teilweise echt die gleiche Meinung haben. Und irgendwie haben wir gedacht, wir müssen uns da, glaube ich, einfach mal in einem anderen Rahmen drüber austauschen. Spannend finde ich, dass dein Werdegang ja generell ein etwas anderer ist als der, den man normalerweise einschlägt, wenn man Lehrer wird. Also du bist ja nicht direkt aus der Schule an die Uni gegangen, sondern du kommst eigentlich aus der Pflege, richtig?
Genau, richtig, ja.
Magst du da vielleicht einmal kurz erzählen, ja, wie du aus der Pflege in die Schule gekommen bist?
Ja, ich habe 2001 meinen Realschulabschluss beendet. Damals, muss ich sagen, habe ich das Lernen für mich noch nicht so entdeckt. Und auch Schule war jetzt so nicht the place to be für mich. Ich habe aber durch die Schulpraktika, die ich gemacht habe, Interesse gefunden an dem Ausbildungsberuf Gesundheits- und Krankenpfleger, so hieß er damals noch. Und die Ausbildung habe ich auch begonnen von 2002 und dann absolviert 2005. Nach meiner Ausbildung habe ich erst mal ein paar Jahre als Krankenpfleger gearbeitet und dann schnell für mich festgestellt, irgendwas muss ich noch machen, denn ich möchte nicht weiter in diesem System, in diesem Gesundheitssystem, das wir haben, in Deutschland weiter arbeiten. Denn einmal die Bezahlung, ja, denn die Bezahlung war einerseits nicht sehr gut. Das hat sich heute ein bisschen reguliert, aber ist bei weitem noch nicht auf dem Niveau, was ich für angemessen halte. Und die Arbeitsbedingungen sind einfach nicht gut in der Pflege. Und so war ich irgendwann mal schnell frustriert und habe irgendwie gesucht nach einer anderen Alternative und Möglichkeit. Und da fand ich den Beruf des Lehrers relativ spannend. Ich habe damals auch schon mal ein Praktikum gemacht, in einer Grundschule, weil ich auch das fand, habe mich dann aber für das Studium Gesundheitswissenschaften und Sportwissenschaften für die berufliche Bildung entschieden. Ich musste dann allerdings zuerst noch mein Fachabitur nachmachen und das habe ich dann auch gemacht. Von 2009 bis 2010 habe ich ein Jahr Vollzeit nochmal mein Fachabitur nachgeholt und da habe ich dann auch schon in der Ausbildung und im Fachabitur dann das Lernen für mich so ein bisschen entdeckt, so ein Spätzünder würde ich sagen, und durfte dann an der Universität in Osnabrück Sport- und Gesundheitswissenschaften studieren für die berufliche Bildung. Und da haben wir uns dann ja auch kennengelernt.
Genau, richtig.
Ja, da haben wir einige Überschneidungen, weil du hast ja auch Sportwissenschaften dort studiert für das Grundschullehramt. Und das wird vielleicht an einer anderen Stelle nochmal interessant, für die Zuhörer zu wissen, dass wir auch einige theoretische und praktische Inhalte, also Überschneidungen hatten und gemeinsam in Vorlesungen saßen und auch zusammen Praxissemester absolviert haben.
Ja.
Ja, also nach meinem erfolgreichen Abschluss, Masterabschluss, habe ich dann das Referendariat klassisch gemacht. Allerdings muss ich hier nochmal einschieben, dass ich während des Masters schon mal 50% an einer privaten Krankenpflegeschule gearbeitet habe, um schon mal so ein bisschen reinzuschnuppern, Geld zu verdienen, weil ich mein Studium darüber auch gut finanzieren konnte, was vielleicht an einer anderen Stelle heute im Laufe des Podcasts vielleicht auch nochmal interessant wird.
Ja, war das nach dem problemlos Referendariat möglich? Darf ich da mal kurz? War das problemlos möglich, da zu arbeiten, auch ohne abgeschlossenes Studium?
Ja. Damals war es noch so, die haben das ja sukzessive hochgeschraubt, sowohl das Kultusministerium als das Sozialministerium. Man muss wissen, dass die privaten Krankenpflegeschulen über das Sozialministerium laufen und nicht über das Kultusministerium. Und damals war es noch möglich, mit einem Bachelorabschluss an einer Krankenpflegeschule zu arbeiten. Heute ist es hochgeschraubt und man strebt den Master an.
Okay, aber vielleicht auch noch mal jetzt eine spannende Perspektive für Leute, die vielleicht Thema Beamtentum nicht ganz so zufrieden sind mit der Geschichte. Aber da kommen wir wahrscheinlich später auch noch mal drauf zu sprechen.
Genau, richtig. Und schön, dass du das jetzt noch mal so erwähnst, Jana. Denn ich habe damals mir wirklich lange überlegt, mache ich überhaupt noch das Referendariat? Denn damals hatte man ja schon so einige Geschichten gehört von Leuten, die das Referendariat auch abgebrochen hatten oder die gesagt haben, man geht da durch einen knallharten Scheuersack. Aber da kommen wir vielleicht auch nochmal an einer anderen Stelle sprechen. Und ich habe wirklich lange überlegt, weil es mir sehr gut gefallen hat an dieser privaten Krankenpflegeschule. Und habe dann aber gesagt, nein, jetzt habe ich es so weit geschafft, jetzt möchte ich wenigstens auch probieren und ich möchte das Referendariat machen und habe dann das Referendariat auch erfolgreich beendet. Ja, und direkt danach stand dann für mich offen, ich habe damals dann im Referendariat meine damalige Freundin, die ich dann auch geheiratet habe und mittlerweile auch Ex-Frau ist, kennengelernt und wir haben überlegt, gehen wir vielleicht in den Süden. Einmal, weil es uns dort so landschaftlich besser gefällt, dann die Nähe zum Ausland etc. Und für mich gab es dort eine bessere Perspektive, eine Verbeamtung zu erlangen. Denn Gesundheitswissenschaftler werden in Baden-Württemberg händeringend gesucht, da sie dort diesen Studiengang letztendlich nicht besitzen. Und so habe ich dann mich beworben, beziehungsweise habe einfach mal Initiativbewerbung geschrieben und ich konnte mich wirklich vor positiven Rückmeldungen nicht retten. Und dann stand aber erstmal im Raum, dass mein Abschluss erstmal anerkannt werden muss in Baden-Württemberg. Das heißt also, man hat in Niedersachsen ein Master of Education, ein abgeschlossenes Referendariat. Und ein anderes Bundesland innerhalb Deutschland erkennt dieses so nicht an. Und das muss erstmal anerkannt werden. Und dafür müssen alle Unterlagen eingereicht werden. Ja, das hat dann aber geklappt mit einigen Hürden. Und so ist es, dass ich seit 2018 als Lehrer erst auf Probe und mittlerweile auf Lebenszeit verbeamteter Lehrer in Baden-Württemberg bin.
Spannend. Also bei mir war es ja ähnlich. Ich bin ja auch von NRW nach Bayern gewechselt und auch mein Abschluss musste noch anerkannt werden, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt schon knapp fast 10 Jahre Vollzeit als Lehrerin gearbeitet habe. Also das muss man sich mal vorstellen. Darf ich mal fragen, ob das Beamtentum für dich ein ausschlaggebender Punkt war, zu sagen, du wechselst aus der Pflege? Also war das, ich sag mal so, das das letzte Gimmick zu sagen, ja, ich mache das Ref, damit ich danach auch verbeamtet werde?
Nicht ganz. Also meine Hauptintention war erstmal bessere Arbeitszeiten, eine bessere Bezahlung und ich wollte erstmal ein Studium machen im Bereich dann der Gesundheit oder Pflegewissenschaften. Und was daraus, dass ich am Ende jetzt Lehrer bin für Pflege- und Gesundheitsberufe, dieses Fernziel habe ich gesehen, aber erstmal nicht angestrebt. Ich habe erstmal angestrebt den Bachelor und habe dann auch mal nach dem Bachelor überlegt, gehe ich vielleicht in die Industrie zum Beispiel und werde dort arbeiten. Habe mich dann auch ein bisschen so umgeschaut, aber dann gedacht, auch wie damals, wie ich dann nach dem Master gesagt habe, jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt mache ich den Master noch. So.
Ja.
Und nach dem Master habe ich dann wirklich ja überlegt, mache ich das Referendariat noch? Jetzt bin ich so weit gekommen, jetzt mache ich das Referendariat noch. So. Und wenn man natürlich das Referendariat gemacht hat, dann hatte für mich persönlich das Ziel, auch jetzt die Verbeamtung zu holen.
Ja.
Und ich bin jetzt letztendlich auch so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ja, ich ziehe auch weit weg oder um, weil ich dort bessere Chancen habe, die Verbeamtung zu erlangen.
Ja, also ich glaube, man hört das ja ganz oft, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge auch gesagt, ach, du studierst Lehramt, ja, dann sieh auf jeden Fall zu, dass du verbeamtet wirst. Das ist ja so ein bisschen für viele auch so, jetzt mal gesagt, so ein hohes Ziel. Ich habe da eine lebenslange Absicherung, ich habe eine gute Krankenversicherung, ich habe eine gute Altersvorsorge. Das zieht, glaube ich, viele Leute in den Beruf oder ja, ich würde sogar auch sagen, momentan Fluch und Segen hält es auch viele im Beruf. Also ich glaube, und das finde ich auch toll, es gibt ganz, ganz viele, die den Beruf nach wie vor aus absoluter Überzeugung und aus Leidenschaft machen, aber und ich kriege ja auch über meinen Instagram-Kanal ganz viel mit, dass es Leute gibt, die sagen, boah, wenn ich die Verbeamtung jetzt nicht hätte, ich wäre raus. Also ich würde es aufgeben, weil diese Arbeitsbedingungen, die ich habe, das ist mir einfach viel zu krass und die Verbeamtung ist das Einzige, was mich wirklich noch hält. Siehst du das auch so?
Ja, absolut. Für mich stand vor allen Dingen auch so der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Das kann jeder für sich selber ja auch mal machen. Es gibt den sogenannten Gehaltsrechner, den man im Internet eingeben kann. Einmal A13 und E13. Mit gleichen Bedingungen und Voraussetzungen wird man schnell erkennen, dass dort um die 700, 800 Euro letztendlich die angestellten Lehrkräfte weniger verdienen.
Ja.
Und das war für mich so auch ein ausschlaggebender Punkt, unter anderem natürlich auch dann, wie du schon gesagt hast, die Sicherheit und die Vorzüge, die man eben genießt, wenn man verbeamtet ist.
Ja, auf jeden Fall. Also das kann man einfach nicht wegreden, dass man wirklich wahnsinnig viel Sicherheit vom Staat bekommt und natürlich auch einfach wirklich finanziell eine sehr, sehr gute Absicherung. Und wenn man sich auch mal anschaut, das hast du ja gerade auch schon gesagt, was verbeamtete Lehrkräfte im Gegensatz zu angestellten Lehrkräften bekommen. Aber ich finde auch generell, da kannst du jetzt mehr zu sagen als ich, aber was ist, wenn du verbeamtet bist und du hast geheiratet und du hast noch Kinder? Also da gibt's ja auch wahnsinnig viele Zuschläge im Gegensatz jetzt zu anderen verbeamteten Leuten. Da gibt's ja jetzt auch noch mal riesengroße Unterschiede. Ich finde aber auch, und das habe ich jetzt ja gemerkt, das fing bei mir an mit dem, das erste Mal mit der Corona-Zeit, wo ich so gemerkt habe, boah, holla die Waldfee, also ja, du hast eine gute Absicherung, aber was der Staat von heute auf morgen von dir verlangt und du bist eigentlich dazu verpflichtet, das zu tun, weil du eben diesen Eid geleistet hast und dann diese Geschichte mit dem Bundeslandwechsel, das war bei dir ja auch ein großes Thema, das ist schon eine Hürde. Also ich finde, es ist schon auch ein sehr enges Korsett und man sagt ja auch nicht umsonst, dass das Beamtentum so eine Art goldener Käfig ist.
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen und nochmal schauen, der Wechsel, den ich vollzogen habe von Niedersachsen nach Baden-Württemberg, mit dem Anerkennen des Berufsabschlusses, des Lehramtsstudiums, bei mir in Baden-Württemberg, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, in Baden-Württemberg wurde mein Abschluss nicht als Gesundheitswissenschaften anerkannt, sondern als Pflegewissenschaften. Das macht den Unterschied, dass wir unterschiedliche Berufsgruppen oder ich unterschiedliche Berufsgruppen dann letztendlich nur unterrichten durfte. Und wenn man ja erstmal Beamter auf Probe ist, ist man noch gezwungen, die Fächerkombination zu unterrichten, die man auch studiert hat. Danach ist man ja relativ frei und auch die Schulleitung kann einen einsetzen, wo sie einen gerne auch haben möchten. Stichpunkt fachfremd unterrichten zum Beispiel. Dadurch, dass ich Pflegewissenschaften mir anerkannt wurde, bedeutet das, dass ich hätte nur eingestellt werden dürfen an Schulen, die auch letztendlich die Pflege als Ausbildung haben oder als Profilfach besitzen, zum Beispiel in einer Berufsfachschule. Jetzt wollte ich aber gerne an einer Schule arbeiten, wo die medizinischen Fachangestellten ausgebildet werden, was ein dualer Ausbildungsgang ist. Und das ging somit nicht, weil die Gesundheitswissenschaften für mich jetzt nicht anerkannt waren. Und ich hatte aber ja nur mal das 5 Jahre studiert. Und es wurde aber von einer Person im RP letztendlich so nicht anerkannt, obwohl bei mir im gesamten Studienverlauf das Wort Pflege nicht einmal drin vorkommt. Und so ist man dann letztendlich gebunden an dem, was irgendjemand einem vorgibt. Ja. Und man hat keine Möglichkeiten, also wir haben alles versucht, auch der damalige Schulleiter hat alles Mögliche versucht, dass mir die Gesundheitswissenschaft anerkannt wird und nicht die Pflegewissenschaft. Und wir haben leider keinen Erfolg gehabt. Wir haben dann einen Trick angewandt. Und zwar wurde ich dann eingestellt an einer Nachbarschule. Offiziell mit 20 Deputatstunden und mit einem vollen Deputatsatz von 25 Deputatstunden wurde ich dort eingestellt, abgeordnet aber mit 20 Deputatstunden an die Schule, wo ich dann die medizinischen Fachangestellten unterrichten wollte und ich dann auch unterrichtet habe. Und 5 Stunden war ich dann an der Schule, die mich dann offiziell eingestellt hat. Und nach 3 Jahren, nach Ablauf der Probezeit, wo ich dann Verbeamteter auf Lebenszeit war, wurde ich dann versetzt an die Schule, wo ich auch ursprünglich gerne hätte arbeiten wollen.
Ja, spannend. Also bei mir war es ja auch so, ich bin dann von NRW nach Bayern gewechselt und ursprünglich ist es eigentlich so, dass man sogar das REF nochmal machen muss, beziehungsweise in Bayern hat man 2 Jahre REF und in ich habe ja in Niedersachsen das REF gemacht, da waren es halt nur 1,5 Jahre, hat gereicht, definitiv. Aber es hieß dann, ich muss diese 6 Monate quasi noch nachholen. Und mein Glück war es jetzt aber, dass es halt diesen Lehrermangel gibt. Und mir das dann quasi anerkannt wurde. Ich musste dann, glaube ich, nachweisen, dass ich, boah, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, dass ich 2 Jahre in Vollzeit als Klassenleitung gearbeitet habe. Und dadurch durfte ich dann quasi oder konnte ich dann beweisen, dass ich als Lehrerin arbeiten kann. Ja, ich weiß nicht, ob das mittlerweile wieder geändert wurde. Also man hat schon krasse Hürden, wenn man das Bundesland wechseln will, finde ich. Das ist schon echt, das muss man sich wirklich gut überlegen. Und ich finde, das wird einem auch erst bewusst, wenn man vor dieser Aufgabe steht. Also bei mir war es immer so, ich habe gedacht, ich bleibe da in NRW, ich werde da glücklich, ich habe da mein Haus, irgendwann einen Mann, 2 Kinder, wie auch immer. Und dann ändert sich plötzlich das Leben und dann wird einem erstmal bewusst, was diese Vorbeamtung eigentlich wirklich so für einen bedeutet. Ne? Das, hast du das auch gemerkt?
Ja, das da fällt mir immer wieder der Satz ein von meinem ehemaligen Schulleiter, der gesagt hat, Beamtentum ist wunderbar, solange alles glatt läuft, vor allen Dingen auch im Privatleben. Wenn sich etwas ändert, dann kann es ein unbequemes, enges Korsett werden. Und das musste ich ja am eigenen Leibe dann spüren. Meine Frau hat sich dann von mir getrennt und ist in ein anderes Bundesland gezogen, zusammen mit den Kindern, 600 Kilometer entfernt. Und für mich gab es jetzt nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, so, ich wechsle das Bundesland und ich gehe dorthin und bin wieder in der Nähe meiner Kinder, so dass ich sie regelmäßig sehen kann. Und das ist ein Riesenaufwand. Man muss erstmal beim ersten Mal, als ich den Antrag gestellt habe, habe ich eine Frist verpasst um 1 Woche. Dann ist gleich alles sowieso vorbei. Das muss einem klar sein. Im Beamtentum geht es viel um Fristen, um Formblätter, die und Formalien, die eingehalten werden müssen, damit überhaupt ein Prozess angestoßen werden kann.
Ja.
Und die Versetzung war dann erst 3 Jahre später dann letztendlich möglich an eine andere Schule, aber auch nur innerhalb des Bundeslandes. So ringen ja nun mal auch alle Bundesländer irgendwie um Fachkräfte, um Lehrkräfte, jetzt speziell in unserem Fall. und lassen ja auch ungern Leute aus dem Bundesland wieder heraus.
Ja, definitiv. Ich glaube, bei mir war es einfach das Glück, dass ich eine Tauschpartnerin hatte. Mein erster Versetzungsantrag damals wurde abgelehnt. Und dann habe ich natürlich direkt ein Jahr später noch einen zweiten gestellt. Und ich glaube, ich hatte einfach wirklich das absolute Glück, dass ich jemanden hatte, der von Bayern nach NRW wollte. Und ich glaube, ansonsten, ja, das war einfach ein Sechser im Lotto. Ich sehe das heute immer noch so. Das ist wahnsinniges Glück. Es gibt andere, die warten Jahre auf eine Versetzung und nicht mal nur bundeslandübergreifend, sondern es gibt ja auch viele, die sagen, ich komme an meiner eigenen Schule nicht klar. Also ich habe irgendwie eine Schülerschaft, die einfach super schwierig ist. Ich komme mit der Schulleitung nicht klar. Ich komme mit meinem Kollegium nicht klar. Ich bin mit dem Schulsystem oder generell mit dem Konzept an der Schule nicht zufrieden. Und man hat ja irgendwie nicht mal die Möglichkeit zu sagen, ich möchte kreisintern an eine andere Schule wechseln. Ich finde, das ist ein ganz, ganz großes Problem und wirkt sich, glaube ich, auch echt negativ auf die Lehrergesundheit aus.
Ja, ich meine, als Lehrer haben wir ja auch nicht so gerade die Möglichkeit zu sagen, so jetzt mache ich mal ein Dreivierteljahr oder sagen wir mal nur 3 Monate so eine Art Probearbeiten oder sonstiges, wie wir es vielleicht auch in der Industrie kennen oder im Gewerbe, was so ja, wenn man sagt, okay, oder ich mache mal 2 Wochen Schnuppern, das ist ja irgendwie so in dieser Lehrerkultur ja kaum möglich, irgendwie zu sagen, ich lerne jetzt erstmal die Schule kennen, weil ich verpflichte mich oder ich binde mich ja quasi meinen Rest des Lebens an diese Schule, jedenfalls das Arbeitsleben, binde ich mich irgendwo an diese Schule. Und auch eine Schule ist ja irgendwo so ein bisschen dynamisch. Also der Schulleiter, der vielleicht 60 ist, geht dann 5 Jahre später in Pension. Man weiß nicht, welchen neuen Schulleiter man bekommt, wenn man mit dem nicht zurechtkommt, weil die Chemie nicht stimmt oder man andere Ansichten hat oder sonstiges. Dann hat man eben nicht die Möglichkeit, wie wenn ich in einer Firma arbeite, zu sagen, so, ich wechsle jetzt die Firma, weil mir gefällt es halt hier einfach nicht mehr. Oder was vielleicht auch andere Menschen kennen, die sagen, sie sind seit 15 Jahren oder 20 Jahren in einer Firma, ach, ich möchte mal gerne wieder was Neues kennenlernen oder einen anderen Bereich oder sonstiges, um einfach auch wieder mal neue Arbeitsmotivation zu bekommen. Ein Tapetenwechsel oder ist einfach so in diesem Beamtentum so nicht möglich.
Ja, ich habe damals irgendwo mal gehört, dass man sich alle 7 Jahre irgendwie mal wieder in eine Richtung weiterentwickeln soll und nicht so auf einer Stelle zu stehen. Ich glaube, dass bei mir, ich habe ja auch nach knapp 7, 8 Jahren das Bundesland gewechselt und das hat wirklich nochmal komplett neuen, frischen Wind reingebracht. Aber es gibt ja auch viele, ja, wie soll ich das sagen? Es gibt ja auch die Leute, die sagen, die sind einfach super happy damit, ne? Die sind dann an der Schule und am liebsten möchten sie da die nächsten 40 Jahre bis zur Pension sein. Und da habe ich auch letztens einen Satz gehört, der mich super zum Nachdenken gebracht hat. Man meckert ja immer über das Schulsystem, dass alles so schwierig ist und dass nichts mehr richtig läuft. Und dann wurde so ein bisschen die These angebracht, ob es nicht auch daran liegt, dass die Lehrer verbeamtet sind. Also, dass es zu viele Lehrer gibt und Lehrerinnen, die sich darauf ausruhen, verbeamtet zu sein, um von sich aus diesen Antrieb zu haben, Veränderungen schaffen zu wollen. Einfach weil man halt eben das hat, was man hat, man muss sich nicht groß anstrengen. Ich bekomme das gleiche Gehalt wie Madame X, die mittags die Tasche in die Ecke wirft oder wie der Kollege, der noch 5 Zusatzaufgaben übernimmt. Also es gibt ja wenig bis gar keine Aufstiegsmöglichkeiten in der Schule und dass das vielleicht sogar ja das System hemmt irgendwie, dass es halt so auf der Stelle tritt gerade. Fand ich total spannend. Hast du da eine Meinung zu?
Ja, mit einem Jein würde ich das beantworten. Also ich denke schon, dass das Beamtentum einiges hemmt, aber da muss man auch ehrlich sein und die Politik auch mit ins Boot holen. Denn die Entscheidungen werden oben getroffen und nicht an der Basis. Und ich glaube, das ist ein großes Problem. Wenn wir etwas verändern wollen und auf die großen Herausforderungen, die du ja in deinen letzten Podcast-Folgen durchaus ja hier auch schon diskutiert hast, wenn wir die angehen wollen, dann müssen wir an der Basis die Leute anhören und daraufhin muss die Politik reagieren. Ich glaube, sonst haben wir keine Chance, glaube ich.
Das hast du mir, glaube ich, letztens auch einmal am Telefon gesagt, als wir gesprochen haben, dass du meintest, solange Leute sitzen, die keinen Fuß selber mal in eine Schule gestellt haben und die Entscheidungen treffen, wird sich nichts ändern. Das ist so ein bisschen bei mir hängen geblieben irgendwie.
Ja, man kann diesen Personen ja letztendlich keinen Vorwurf machen, aber es ist ja logisch,
Ja.
dass wenn ich gar nicht weiß, wie die Abläufe oder was wirklich aktuell in den Schulen los ist, welche Probleme da auftreten, dann kann ich ja auch nicht entsprechende Entscheidungen treffen, um diese Probleme zu lösen.
Nee, klar. Also ich könnte jetzt auch keine Entscheidung treffen über das Pflegesystem, über das Gesundheitssystem zum Beispiel. Habe ich einfach zu wenig Ahnung von, muss man einfach so sagen.
Ja.
Jetzt haben wir ganz viel darüber gesprochen. Was hätte das denn für Folgen, wenn man das Beamtentum tatsächlich abschaffen würde? Das ist ja gerade in der Diskussion. Das habe ich in der Einleitung ja schon gesagt.
Ja, jetzt muss man sich mal anschauen, wenn ich nicht mehr verbeamtet bin, dann bin ich ja so gesagt angestellte Lehrkraft. Und dann habe ich zwar gewisse Nachteile, die wir ja vorhin auch schon gesprochen haben, zum Beispiel finanzielle, und die Sicherheit ist jetzt nicht mehr ganz so gut gegeben, wobei man ja sagen muss, auch eine angestellte Lehrkraft ist jetzt nicht einfach von heute auf morgen kündbar.
Ja.
Aber ich habe andere Möglichkeiten und andere Rechte, wenn wir uns zum Beispiel das Arbeitsrecht mal anschauen. Ich habe zum Beispiel auch Streikmöglichkeiten. Und das bedeutet, wenn ich jetzt unzufrieden bin mit Abläufen in der Schule, mit Bezahlung oder sonstiges, haben die Lehrer die Möglichkeit, auf die Straße zu gehen. Und das machen sie jetzt nicht, weil sie eben verbeamtet sind und sie dürfen nicht streiken. Und die wir da draußen sehen, sind dann eben die angestellten Lehrkräfte. Und ich habe nochmal nachrecherchiert. Es sind ein Drittel unserer Lehrkräfte sind nicht verbeamtet. Also die große Anzahl der Lehrkräfte sind verbeamtet. Mhm. Und das hätte natürlich große Auswirkungen darauf. Und ich würde auch behaupten, dass die Lehrkräfte, die eben dann ja auch schlechter bezahlt sind, auch fordern, mehr Geld zu bekommen. Und wir müssen ja auch schauen, wollen wir diesen Lehrerberuf irgendwie attraktiv behalten? Und das müssen wir. Ausgeschieden sind letztes Jahr 70.000, neu eingestellt sind 50.000 Lehrkräfte. Und immer mehr Lehrkräfte gehen früher in den Ruhestand. Ich habe mal jetzt geguckt, 82% wechseln früherzeitiger in den Ruhestand, erreichen also nicht mal das Alter 65, 67.
Ja.
Und das sind ja Anzeichen dafür, dass es scheinbar ja auch vielen Lehrkräften nicht gut geht und dass der Beruf nicht so attraktiv ist. Und wenn wir jetzt noch die Attraktivität herausnehmen, wie wird sich das auswirken auf die Bewerberzahlen, auf die sich dafür entscheiden, überhaupt diesen Beruf zu ergreifen?
Auch generell finde ich so die Überlegung auf die nachfolgende Generation. Also das Leben hat sich einfach heutzutage meiner Meinung nach total geändert. Alle schimpfen immer so ein bisschen auf diese Gen Z, ne, Generation Z und so weiter. Aber ja, es ist einfach mittlerweile, glaube ich, eine andere Einstellung irgendwie. Und da frage ich mich einfach, ich bin total im Zwiespalt. Das Beamtentum kostet wahnsinnig viel Geld, aber du sagst auch, der Lehrerberuf muss attraktiv bleiben und das Beamtentum ist definitiv, kann man nicht anders sagen, das ist einfach auch ein ausschlaggebender Punkt, warum viele Leute den Lehrberuf auch ergreifen wollen. Aber die Frage ist, ob das in der Form, wie das jetzt gerade so vorherrscht, ob das überhaupt noch so zeitgemäß ist.
Ja, das ist eine gute Frage, Jana.
Ja.
Wenn ich da jetzt nochmal drauf zurückkomme, auch eben, was es so für Folgen hat, dann denke ich mir auch immer so, die Erfassung der Arbeitszeit wäre zum Beispiel auch etwas Interessantes, was bestimmt viele Lehrer dann auch einfordern werden.
Ja.
Und ich habe eingangs ja gesagt, ich habe bei einer privaten Krankenpflegeschule gearbeitet. Die privaten Krankenpflegeschulen sind eigentlich so ausgelegt, dass die Lehrkraft eben ein Zeitkonto hat von 38,5 Stunden oder sagen wir mal 40 Stunden, also wie ein normaler Arbeitnehmer. Und man hat eine Stempeluhr, jedenfalls war es dort so in der Schule, wo ich gearbeitet habe. Und alles, was innerhalb was angefallen ist, wurde innerhalb der Arbeitszeit erledigt. Ob es Konferenzen waren, die Klassenarbeiten wurden in der Zeit korrigiert. Man hatte ein kleines Büro oder man hatte ein größeres Büro mit so Trennwänden. Jeder hatte aber seine Möglichkeit, still zu arbeiten. Die Unterrichtsvorbereitung, die Nachbereitung wurde dort gemacht. Alles wurde innerhalb dieser Arbeitszeit gemacht. Und wenn es länger ging, dann waren es Überstunden. Und die Überstunden wurden eben entsprechend auch vergütet.
Mhm.
Und das haben wir so ja in dem System welches wir so haben, ja eben nicht. Und jetzt gibt es natürlich auch genügend, die sagen, ja, will ich auch gar nicht gerne, weil es gibt sicherlich auch die davon profitieren. Und das hast du ja auch schon mal gesagt. Es gibt auch die schwarzen Schafe, die vielleicht weniger machen.
Ja.
Aber ich würde behaupten, das ist aber nur eine Zahl, die ich so aus dem Bauch sage, heraus. Wir haben bestimmt 80% der Lehrkräfte, die enorm dafür profitieren würden, wenn wir ein Arbeitszeitkonto hätten.
Ja.
Und man könnte ja trotzdem auch sagen, dass 15% oder 20% der Arbeitszeit durchaus im Homeoffice geleistet werden darf, so dass man vielleicht auch ein bisschen noch Flexibilität drin hat. Das wäre ja alles möglich. Aber ich glaube, dass das Land enorm schlecht dadurch fahren würde, es enorm höhere Kosten für das Land bedeuten würde, wenn wir eine Stempeluhr hätten.
Ja, definitiv. Ja, schwieriges Thema, kontroverses Thema. Beamtentum noch zeitgemäß ist es aktuell, soll man es abschaffen? Ich glaube, man kommt auf keinen grünen Nenner. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, es ist ein großer Anreiz, aber vielleicht müsste sich einfach auch im strengen Rahmen des Beamtentums ein bisschen was ändern, um auch hier die Anreize einfach für Lehrkräfte noch mal ein bisschen zu steigern.
Ja, also das sehe ich auch so. Und das Argument eben, was dafür spricht, um das jetzt einfach noch mal als Fazit zu sagen, das Beamtentum hat die große Chance, den Lehrerberuf weiterhin attraktiv aussehen zu lassen. Nicht nur aussehen zu lassen, sondern ihn auch attraktiv machen. Und ich glaube, das benötigen wir, weil sonst haben wir in den nächsten Jahren noch weniger Bewerberzahlen und mehr Leute, die ausscheiden aus dem Beruf. Aber es sind Reformen dringend nötig.
Ja, definitiv. Und ich finde auch, dass man hört in letzter Zeit halt einfach super viele Schlagzeilen, gerade was auch so Teilzeitarbeit und so weiter angeht, dass nicht alles bis aufs letzte Detail ausgereizt werden sollte. Nur weil die Leute verbeamtet sind, irgendwann sagt auch der letzte Beamte, also super viele Vorteile, aber ich lasse auch nicht mehr alles mit mir machen. Ja, ich glaube, da muss man einfach gerade, das ist ein schmaler Grat und ich bin sehr gespannt, was da in der nächsten Zeit noch entschieden wird.
Ja, und da vielleicht abschließend nochmal eben die Gefahr, die dahinter steht. Ich habe es jetzt nochmal aktuell nachgeschaut. In Baden-Württemberg gab es 2013 123 Lehrkräfte, die das Beamtenverhältnis aufgekündigt haben, und 2023 sind es 470 gewesen. Das heißt, fast das Vierfache entscheidet sich mittlerweile, das Beamtenverhältnis zu beenden. Und ich finde, das sind alarmierende Zahlen, worauf die Politik unbedingt reagieren muss.
Definitiv. Und das hat nichts mit, wie sagt man das, Lifestyle Teilzeit zu tun, sondern das ist einfach wirklich Selbstschutz, den die Leute da mittlerweile betreiben.
Ja, die Arbeitsbelastung wird hier als mit der größte Faktor betitelt, ja.
Ja, Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Jan. Ich glaube, das war ein sehr interessanter Austausch, auch mal so ein paar persönliche Einblicke zu bekommen und auch mal von einer anderen Schulform. Ich kann ja immer nur von der Grundschule berichten, aber dass es auch an anderen Schulformen ähnliche Probleme gibt, das tut mir jetzt auch noch mal gut zu hören. Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, Jana, ganz herzlichen Dank für die Einladung und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Um es an dieser Stelle nochmal zusammenzufassen, das Beamtentum ist super und vor allem auch eine super Absicherung, solange im Leben alles geradlinig verläuft. Komme ich irgendwann mal an einen Punkt, an dem ich mehr Flexibilität zum Beispiel brauche, dann kann das ganz schnell zum goldenen Käfig werden. Keine Frage, das Beamtentum gibt mir wahnsinnig viel Sicherheit. Ich bin unkündbar, ich habe eine gesicherte Altersvorsorge, ein festgelegtes Gehalt, damit habe ich Planungssicherheit, ich kann damit mein weiteres Leben planen, ich habe eine private Krankenversicherung und damit bin ich auch beihilfeberechtigt. Ich habe super wenige Sozialabgaben und wenn ich zum Beispiel verheiratet bin oder Kinder habe, bekomme ich sogar noch einige finanzielle Zusatzleistungen. Wenn ich zum Beispiel längere Zeit ausfalle, falle ich nicht nach 6 Wochen ins Krankengeld. Alles super gute Vorteile, überhaupt keine Frage. Auf der anderen Seite nimmt einem das Beamtentum aber auch wirklich viel Freiheit. Ich kann nicht frei über meinen Arbeits- und damit teilweise ja sogar auch über meinen Lebensmittelpunkt entscheiden. Wenn ich zum Beispiel an einer Schule unzufrieden bin, weil ich, keine Ahnung, einen langen Arbeitsweg habe, weil ich mit den KollegInnen nicht klarkomme, mit der Schulleitung nicht klarkomme, dem Konzept nicht klarkomme, dann kann ich die Schule nicht einfach wechseln. Vielen Lehrkräften bleibt hier dann nur der Weg in die Krankschreibung und das kostet den Staat wiederum dann auch super viel Geld. Und das Gleiche gilt übrigens auch für das Recht auf Teilzeit, was ja momentan auch angefochten wird. Wenn mir das verwehrt wird, obwohl ich das eigentlich bräuchte, dann werde ich auf Dauer krank. Und wiederum, wenn ich dann lange ausfalle oder auch wenn ich länger in Teilzeit arbeite, dann wirkt sich das wiederum auch negativ auf meine Pension aus. Und zwar nicht unerheblich. Ich darf nicht streiken. Ich habe eine Dienstpflicht und der Dienstherr entscheidet immer zugunsten des Staates. Und ich habe genau diesen Entscheidungen dann Folge zu leisten. Und ich persönlich habe den Eindruck, dass dies aktuell gerade zu Zeiten des Lehrermangels wirklich massiv ausgenutzt wird. Es ist wirklich ein ganz, ganz schmaler Grat. Viele Menschen streben die Verbeamtung an und das kann ich auch sehr gut verstehen. Viele Menschen fühlen sich davon aber auch sehr eingeengt und das war bei mir zum Beispiel am Ende der Fall. Oftmals ist es ja auch schwer, mit Anfang oder Mitte 20 wirklich die Entscheidung zu treffen, ob die Verbeamtung jetzt der richtige Weg für mich ist oder nicht. Es gibt ja auch immer mehr junge Lehrkräfte, die sich erst einmal gegen eine Verbeamtung entscheiden und sich erst einmal anstellen lassen, um dann für sich den richtigen Weg herauszufinden. In meiner nächsten Folge werde ich mal ein beliebtes Instagram-Format von mir aufgreifen, und zwar den Real Talk. Ich habe irgendwie so viele Sachen in meinem Kopf, die irgendwie mal raus müssen. Und es wird ein buntes Potpourri, würde ich fast sagen, von Gedanken, die in meinem Kopf aktuell rumschwirren und die ich euch einfach mal irgendwie so ungefiltert mitteilen möchte. Falls euch dieser Podcast gefällt, dann bitte ich euch wie immer, abonniert ihn, liked ihn, erzählt euren ganzen Verwandten, Freunden, wie auch immer davon. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns in 2 Wochen wieder hören bei Es war einmal eine Lehrerin. Habt ein ganz tolles Wochenende. Bis dann, ihr Lieben.